Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 90. Vers der 16. Sure, der Sure Nahl.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.
Sadaqallahu al-'aliyyul 'azhim.
Und nun zur Übersetzung des Verses, der eine Mahnung an alle ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Gott gebietet, gerecht, gut und hilfreich gegenüber den Angehörigen zu sein. Und Schändliches, Verwerfliches und Unrecht zu meiden. Gott ermahnt euch, möget ihr es beherzigen.
Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastore.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 11. August 2022, gleich dem 20. Mordad 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Ein Revolutions- und Ashura-Maler. Dann geht es weiter mit einem weiteren Beitrag unter dem Titel Bidens Hauptreiseziele in Westasien. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Präsident lobt den Start des Satelliten Khayyam und verspricht weitere Luft- und Raumfahrtleistungen. China fordert USA auf, positiv auf begründete Bedenken Irans bei Wiener Gesprächen zu reagieren. Türkische Grenzmauer verursacht ernsthafte Umweltprobleme für Iran. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Präsident lobt Start des Satelliten Khayyam und verspricht weitere Luft- und Raumfahrtleistungen. Präsident Ebrahim Raisi hat den Start des iranischen Fernerkundungssatelliten Khayyam in Zusammenarbeit mit Russland begrüßt und erklärt, dass die Islamische Republik in naher Zukunft Zeuge neuer Errungenschaften auf dem Gebiet der Luft- und Raumfahrttechnologie werden wird. Präsident Raisi machte die Bemerkungen während einer Kabinettssitzung am Mittwoch, einen Tag nachdem der Satellit vom russisch betriebenen Kosmodrom Baikonur in benachbarten Kasachstan mit einer Sojus 2.1b-Rakete in einer Umlaufbahn 500 Kilometer über der Erdoberfläche gestartet worden war. Der Satellit wird Berichten zufolge viermal täglich hochauflösende Bilder senden, die zur Überwachung der iranischen Grenzen und zur Verbesserung der Fähigkeiten des Landes in den Bereichen Landwirtschaft, natürliche Ressourcen, Umwelt, Bergbau und Naturkatastrophen verwendet werden. Der iranische Präsident sagte, seine Regierung beabsichtige, Fortschritte in der Luft- und Raumfahrttechnologie zu beschleunigen, wo das Land in der Vergangenheit zurückgeblieben sei, und nannte Umwelt, Mineralexploration, Naturgefahrmanagement und Grenzüberwachung als Schlüsselbereiche. In Zukunft werden wir Zeuge der Enthüllung neuer Errungenschaften auf dem Gebiet der Luft- und Raumfahrtwissenschaft sein, die einen bemerkenswerten Dienst für die Bereiche Umwelt, Mineralexploration, Naturkatastrophenmanagement und Grenzkontrolle leisten würden, sagte er. Er beschrieb den erfolgreichen Start des Khayyam-Satelliten als eine lobenswerte Leistung iranischer Wissenschaftler in Zusammenarbeit mit ihren russischen Kollegen. China fordert USA auf, positiv auf begründete Bedenken Irans bei Wiener Gesprächen zu reagieren. China hat die Vereinigten Staaten aufgefordert, positiv auf die begründeten Bedenken der Islamischen Republik Iran in den Gesprächen über das Atomabkommen zu reagieren und beschuldigte sie, die Krise ausgelöst zu haben. Auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Peking sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Wang Wenbin, die USA als Verantwortliche für die Atomkrise müssten ein klares Gefühl dafür bekommen, wohin die Reise geht. Seine Äußerungen kamen zwei Tage, nachdem die letzte Runde der Atomgespräche in Wien zur Rettung des Atomabkommens von 2015 mit einem geänderten Text auf den Tisch gipfelte. Während der Außenpolitikchef der Europäischen Union, Joseph Borrell, behauptete, der endgültige Text sei erreicht worden, wurde ein namentlich nicht genannter Beamter des iranischen Außenministeriums von IRNA mit den Worten zitiert, Teheran habe seine erste Antwort und Vorbehalte zu dem Textentwurf übermittelt. Als Antwort auf Fragen von Reportern forderte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums die USA auf, die politische Entscheidung eher früher als später zu treffen und positiv auf die berechtigten Bedenken Irans zu reagieren und es den Verhandlungen zu ermöglichen, zu einem frühen Zeitpunkt Ergebnisse zu erzielen. Alle betroffenen Parteien sollten umsichtig sprechen und handeln und eine günstige Atmosphäre für die Verhandlungen schaffen, betonte Wang, während er Washington vorwarf, dass es zögere. Er fügte hinzu, dass die Verhandlungsführer bei den Wiener Gesprächen ihre Bereitschaft zum Ausdruck gebracht hätten, eine Einigung zu erzielen, die seiner Meinung nach von wichtiger Bedeutung sei, um die iranische Nuklearfrage auf dem richtigen Weg des Dialogs und der Verhandlungen zu halten. Türkische Grenzmauer verursacht ernsthafte Umweltprobleme für Iran. Ein hochrangiger iranischer Amtsträger hat die Türkei dafür kritisiert, dass sie durch den Bau einer Mauer entlang der Grenze der beiden Länder ernsthafte Umweltprobleme für Teheran geschaffen habe. In einem Interview mit dem arabischsprachigen iranischen Fernsehsender Al-Alam am Donnerstag sagte der stellvertretende iranische Innenminister Majid Mir Ahmadi, der Bau der Mauer entlang der iranischen Grenze sei Teil einer Strategie, die von der Türkei auf der Grundlage ihrer eigenen Einschätzung der Bedrohungen, denen sie in Grenzgebieten ausgesetzt sei, entwickelt wurde. Wir hatten und werden in dieser Hinsicht keine Probleme haben, solange die geografischen und territorialen Grenzen unseres Landes eingehalten werden. Aber die Grenzmauer hat ernsthafte Umweltprobleme für uns verursacht und unsere Flüsse und Umwelt beeinträchtigt, fügte er hinzu. Der Beamte stellte fest, dass iran-türkische Funktionsträger über die Umweltprobleme informiert habe und auf die notwendigen Änderungen warte. Der Bau der 295 Kilometer langen Mauer entlang der Grenze zu Iran ist derzeit im Gange und soll bis 2023 abgeschlossen sein. Ankara sagt, die Bauarbeiten zielen darauf ab, die Sicherheit zu verbessern, indem die Infiltration der Militanten der Arbeiterpartei Kurdistans PKK sowie illegaler Schmuggler gestoppt wird. Oman weigert sich, im Gegensatz zu Saudis, Luftraum für israelische Flüge zu öffnen. Oman hat sich Berichten zufolge geweigert, israelische Flugzeuge durch seinen Luftraum fliegen zu lassen und offensichtlich davon Abstand genommen, Saudi-Arabiens öffentliche Annäherungsversuche zu dem Besatzungsregime zu folgen. Unter Berufung auf israelische Medien berichtete RT am Mittwoch, dass das Oman-Sultanat seine Zustimmung zur Öffnung seines Himmels für israelische Fluggesellschaften noch nicht gegeben habe. Flüge durch den Luftraum von Oman können dem Bericht zufolge kürzere Flugrouten für israelische Flugzeuge in den fernen Osten bieten. Es hieß, falls Oman seinen Himmel nicht für Israel öffnen sollte, müssten Flugzeuge durch den jemenitischen Luftraum fliegen, um nach Osten zu kommen, was aufgrund des saudischen Krieges im Jemen und der Tatsache, dass Tel Aviv und Sana'a keine diplomatischen Beziehungen unterhalten, außer Frage steht. Oman unterhält bereits Beziehungen zu Israel, hat den israelischen Fluggesellschaften jedoch keinen Zugang zum Luftraum gewährt, heißt es in dem Bericht und fügt hinzu, das Thema wird politisch und nicht von den Fluggesellschaften diskutiert. Tel Aviv hat seine von den USA unterstützten Versuche verstärkt, eine Normalisierung mit Oman und anderen arabischen Ländern am Persischen Golf zu erreichen. Politische Krise im Irak. Sadr stellt der Justiz einwöchiges Ultimatum zur Auflösung des Parlaments. Der prominente irakische Geistliche und erfahrene Politiker Murtada As-Sadr hat dem obersten Gericht des Landes ein einwöchiges Ultimatum gestellt, um das Parlament inmitten einer sich verschärfenden politischen Krise, die das Land nach den Wahlen erfasst hat, aufzulösen. In seinen jüngsten Äußerungen am Mittwoch drohte der Vorsitzende der Sadr-Fraktion Oda Sayrone mit Konsequenzen, falls die Justiz des Landes bei Ende nächster Woche seine Forderung nach Auflösung des Parlaments und Öffnung der Türen für vorgezogene Neuwahlen nicht Folge leiste, heißt es in Berichten. Der Irak hat seit Oktober, als er seine letzten Parlamentswahlen abhielt, mit einer politischen Krise zu kämpfen, da es keine funktionierende Regierung gibt. Sadrs politischer Block ging aus der Wahl als größte parlamentarische Fraktion hervor, verfehlte jedoch die für die Bildung einer Regierung erforderliche absolute Mehrheit, was zu der derzeitigen politischen Blockade führte. Sadr und seine Anhänger haben in den letzten zwei Wochen dazu beigetragen, die Spannungen zu entfachen, indem Tausende seiner Anhänger das Parlament des Landes stürmten und besetzten und fast 10 Monate nach den letzten Wahlen die Bildung einer Regierung verhinderten. Sadr warnte davor, dass der oberste Bundesgerichtshof des Irak seinem Aufruf folgen müsse und sagte, seine Anhänger würden bis dahin mit ihrem Sitzstreik im Parlament fortfahren und warnte davor, dass die Demonstranten eine andere Position einnehmen würden, wenn das Gericht die gesetzgebende Körperschaft nicht auflösen sollte. Am Montag sagte Maliki, dass es keine Auflösung des Parlaments oder vorgezogene Wahlen ohne die Wiederaufnahme der Routinefunktionen der Legislative geben werde. Er betonte, dass der Irak ein Land mit vielen Komponenten sei und dass ihm kein Wille aufgezwungen werden dürfe. Es sei denn, es sei einer, der die Gesamtheit des Volkes widerspiegle. Russland beantragt Sicherheitsratssitzung wegen Angriffen auf Kernkraftwerk Saporischschja in der Ukraine. Russland hat eine dringende Sitzung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen wegen der fortgesetzten ukrainischen Angriffe auf das unter russischer Kontrolle stehende Kernkraftwerk Saporischschja beantragt, während sich beide Seiten gegenseitig für den wiederholten Beschuss des Standorts verantwortlich machen. Russlands Botschafter bei der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Michail Ulyanov, warnte am Mittwoch in einem Tweet, dass der Beschuss des Atomkraftwerks zu einer großen Katastrophe in Europa führen kann. Russland hat ein dringendes Treffen des UN-Sicherheitsrates im Zusammenhang mit dem regelmäßigen Beschuss des Kernkraftwerks Saporischschja durch ukrainische Streitkräfte beantragt, schrieb er und fügte hinzu, dass das Treffen am Donnerstag stattfinden wird. Zuvor hatte TASS berichtet, dass Russland die Teilnahme von IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi beantragt hat, der einen Bericht zu diesem Thema erstellen soll. Saporischschja ist das größte Kernkraftwerk in Europa und gehört zu den 10 größten der Welt. Russische Streitkräfte beschlagnahmten die Anlage kurz nachdem Moskau am 24. Februar seine laufende Militäroffensive in dem ehemaligen Sowjetland gestartet hatte. Sowohl die Ukraine als auch Russland beschuldigen sich gegenseitig, die Anlage zum Ziel genommen zu haben. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 30 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 24 Grad, Mashhad 22 Grad, Isfahan 30 Grad, Shiraz 32 Grad und Bandar Abbas 34 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ali Reza Rorbani mit dem Titel Ey Asheron, das heißt O ihr Liebhaber.
چون مجنون شود سرگشته چون گردون شود آن کو چون این رنجور شد نایب شد در روی او ای عاشقان ای عاشقان شود دکان او ویران شود بر روی سر پویان شود چون آب اندر جوی او بنگر یکی بر آسمان بر قلعه روحانیان چندین چراغ و مشعله بر برج و بر باروی او ای ما
دزدیده ای
ای شب تو زلفش دیده ای نینی و نیک موی او
ای شب تو زلفش دیده ای نینی و نیک موی او
داند دل هر پاک دل آواز دل ز آواز گل داند دل هر پاک دل آواز دل ز آواز گل
بریدن شیرازی بریدن شیرازی
در صورت آهوی او من چند گفتم
های دل
خاموش از این
سودای دل سودش ندارد
های من چون بشنود دل هوی او هوی او هوی او چون بشنود دل هوی او
ای ما رویش دیده ای خوبی از او دوست دیده ای
شب تو زلفش
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Ein Revolutions- und Ashura-Maler. Bleiben Sie dran! Habibullah Sodri. Dieser Name steht für einen iranischen Künstler, der an mehreren Fakultäten unterrichtet hat und mit seinen Gemälden zum Thema Revolution und heilige Verteidigung und Religion bekannt wurde. Am 27. Juli dieses Jahres erlag Habibullah Sodri einem Herzversagen und am 30. Juli gaben ihm seine Familie und seine Anhänger, Künstler und Freunde der Kunst in Teheran, das letzte Geleit. In diesem Beitrag erfahren Sie mehr über sein Denken und Wirken. Habibullah Sodri wurde 1957 in Teheran geboren. Schon als Kind begann er zu malen. Einer seiner Lehrer in der Kunstschule war der bekannte Meister der iranischen Miniaturmalerei Mahmud Farshchian. Und an der Universität besuchte er die Lehrgänge von Ali Muhammad Heydarian, verstorben 1990. In den Jahren kurz vor dem Sieg der Revolution widmete Sodri sich sozialen Problemen. Seine Forderung nach Gerechtigkeit hatte weniger marxistische, sondern mehr islamische Züge, denn er war in einer religiösen Familie aufgewachsen. Im Jahre 1355, also 1976, vor dem Revolutionssieg, fertigte er ein Gemälde über das von Schah angeordnete Massaker in der Roma-Theologie-Schule Feysian. Das war der Beginn einer Bewegung, die später unter der Bezeichnung Kunst der Revolution bekannt wurde. Er hat zusammen mit seinen Freunden nach der Revolution in der Teheraner Hosseini Ershad eine beeindruckende Gemäldeausstellung mit Gemälden zum Themen Islamische Revolution gegeben. Sie fand großen Anklang. Saderi hat sich mit allen Kräften für die künstlerische Wiedergabe der Geschichte der Islamischen Revolution eingesetzt. Er hat sich viele Verdienste für die Verbreitung der Kultur des Korans und der koranischen Kunst gemacht und unvergängliche Werke geschaffen. Seine Werke entspringen einem revolutionären Geist und der Inspiration aus dem Koran sind kühn, innovativ und schön. Er hat als engagierter revolutionärer Künstler die Ideale der Islamischen Revolution und die Errungenschaften dieser Revolution behütet. Er hat sich an keinen bestimmten Stil gebunden, sondern seine eigene Ausdrucksweise bewahrt. Saderi schwieg gegenüber keinem Unrecht. Zu den Themen, die er abbildete, gehörten sowohl die Ereignisse vom 11. September als auch die Verbrechen der IS-Terrorbande und die Tragödien in Bosnien und Herzegowina, in Afghanistan und Irak sowie der Einsatz von chemischen Waffen gegen die Zivilbevölkerung im iranischen Zardasht. Er selber hat hierzu gesagt: »Ich fühle mich nicht nur der Revolution in Iran gegenüber verpflichtet, sondern auch gegenüber dem Gefühl der Menschlichkeit und der inneren Freiheit des Menschen. Ich bin der Überzeugung, genauso wie der Koran Denken und Erkenntnis etwas Universales sind, müssen wir auch etwas für die ganze Welt und gegen die Leiden der Menschheit tun. Die Leiden der Menschheit sind Leiden, die mich, der ich vor der Leinwand stehe, dazu aufrufen, gemäß meinem Gewissen zu handeln und etwas zu tun gegen diese Leiden. Von einem Kind, über das in Jemen Bomben abgeworfen werden, und einem Entrechteten, der in London am Straßenrand stirbt, bis zu einem Schwarzhäutigen, der vom Ku Klux Klan in den USA umgebracht wird, oder einem Menschen, der bei der Explosion in den Zwillingstürmen vernichtet wird. Für Saderi ist der Ruf nach Befreiung und die Verteidigung eines jeden Unterdrückten, wo immer auf der Welt er sich befindet, wichtig. Er sagt: »Ich achte auf jegliche Verläufe in der Völkergemeinschaft. Wenn ich gerade an einem abstrakten Werk arbeite und sich etwas Bitteres auf der Welt ereignet, dann schließe ich nicht etwa die Augen vor diesem Ereignis und setze das abstrakte Werk fort. Vor vielen Jahren war ich gerade mit einem abstrakten Gemälde beschäftigt, als sich der 11. September ereignete. Da habe ich längere Zeit dieses Gemälde beiseite gelassen und mehrere Gemälde über diesen Vorfall angefertigt. Mit anderen Worten wurden meine gegenstandslosen Farben figürlich. Nachdem ich die Szene von der Enthauptung von Märtyrer Mohsen Hojaji und andere Videos von den Verbrechen der IS-Terrorband gesehen hatte, habe ich die poetischen Gefühle und die Begeisterung für die metaphysische Welt und die vergeistigste Atmosphäre beiseite gelassen, um durch ein Werk, welches gegen die Verbrechen der IS protestiert, auf mein Gewissen zu antworten.« Habibullah Saderi gehört zu den zeitgenössischen Künstlern, die Gemälde über das für die Schiiten so wichtige Ereignis in Karbala geschaffen haben. Saderi hob in seinen Ashura-Werken hervor, dass in Karbala das Recht gegen das Unrecht gekämpft hat. Er hebt mit hellen, strahlenden Farben die für Recht und Wahrheit eintretende Front von der Front des Unrechts und der Lüge, welche er dunkel und schwarz darstellt, ab. Dabei vermeidet er Szenen, die auf eine Niederlage Imam Husseins, Friede sei mit ihm, und seine Getreuen hinweisen könnten. So bildet er nicht direkt die Szene ab, wo Abul Fas, Friede sei mit ihm, dem Bruder Imam Husseins, die Hände vom Feind abgeschlagen wurden, oder wo ein Pfeil sich in das Herz des Ali Asrar, des sechsmonatigen Kindes Imam Husseins, bohrt, oder wo Imam Sajjad, Sohn des Imam Husseins, als Kriegsgefangener in Ketten gelegt wird. Dieses Vorgehen deutet auf die Hochachtung des Künstlers für die Imame und Gottesfreunde hin. In seinen Ashura-Gemälden erscheint Imam Hussein mit seinen Helfern als mächtiger Kämpfer. Jedes Jahr hat Habibullah Saderi am Abend des Ashura-Tages auf Wunsch seiner Mutter ein Ashura-Bild gemalt. Saderi sagt: »Shahadat, das Blutzeugnis und Martyrium, ist eine von mehreren Seiten, über die wir im Zusammenhang mit Ashura sprechen. Das Shahadat bedeutet nicht Tod, sondern vorauseilen, den anderen voraus sein. Es bedeutet für Gottes Sache Widerstand leisten und auf seinem Wege standhaft bleiben. Sadri war davon überzeugt, dass der tapfere Kampf Imam Husseins mit aller seiner Schönheit vor Augen geführt werden muss. Ein Künstler müsse, so sagt er, erst eine Vorstellung davon haben, wie er auf schöne Weise den Mut und das Heldentum zeigen kann, so dass er diesen in seinem Gemälde zu verbildlichen vermag. Sadri sieht den Zusammenhang der Revolution und heilige Verteidigung mit der Ashura-Kultur. Er sagt, ich habe immer treu daran festgehalten, diese beiden miteinander zu verbinden. Die Ashura-Kultur kann auch im Rahmen der zeitgenössischen Kultur sinngebend sein. Ich arbeite an einer Gemäldeserie zum Thema Ashura in der Sprache der zeitgenössischen Welt. Sadri betrachtet Ashura nicht als einen Begriff mit Verfallsdatum und sieht den Beweis dafür darin, dass zum Beispiel die islamische Revolution in Iran aus dem Wissen über Ashura und aus dem Segen von Ashura hervorgeht. Er sagt, daher denke ich, dass die Bezugnahme auf Ashura im Zusammenhang mit sozialen, menschlichen und religiösen Themen und Idealen zu einer Innovation und zu einer neuen Aussage führen kann. In seinen Gemälden widmet sich Sadri Themen, gegenüber denen er eine Verantwortung spürt. Sadri verarbeitet verantwortungsbewusst wichtige Themen in seinen Gemälden und lässt Symbole und Farben und optische Elemente sprechen. Der Kontrast zwischen Licht und Dunkelheit in seinen Werken verleiht ihnen sowohl wegen ihrer symbolischen Bedeutung als auch ihrer optischen Wirkung Anziehungskraft. Alle Gemälde von Sadri veranschaulichen die Konfrontation zwischen zwei Fronten. Der Front des Guten und des Bösen. Er achtet auf die Kultur der Volksmassen und der entbehrenden Schichten und zeigt seine Anerkennung für jeden Heldenmut. Die Konfrontation zwischen Gut und Böse bei sozialen Konflikten und Kriegen ist Kernthema seiner Kunstwerke. Er drückt diese Welt künstlerisch und gelungen durch den Einsatz von klar abgegrenzten Formen und passenden Farben, Symbolen und Kontrasten aus und verleiht seinem Gemälde dadurch einen tieferen Sinn. Dies macht seine Gemäldekunst zu etwas Besonderem. Dr. Habibullah Sadri hat jahrelang an der Universität gelehrt und viele Studenten ausgebildet und auf diese Weise viele junge Menschen für die Unterstützung des islamischen Irans und die Revolution gewonnen. Das letzte Werk, welches von Habibullah Sadri veröffentlicht wurde, ist ein großes Gemälde mit dem Titel Dar Rasoye Simurgh Tajalli, in Trauer um den verwirklichten Simurgh. Mit Simurgh Tajalli ist die Manifestation des idealen Menschen gemeint. Die Fläche des Gemäldes umfasst 100 Quadratmeter auf einer größeren Anzahl von Leinwänden. Dieses Kunstwerk veranschaulicht wichtige Ereignisse und Vorfälle der zeitgenössischen Geschichte wie die islamische Revolution in Iran, die heilige Verteidigung und die tapferen Taten des Märtyrers Qasem Soleimani, der die verbrecherischen IS-Terroristen in der Region bekämpft hat. Dr. Habibullah Sadri ist zweifelsohne einer der bedeutendsten Künstler der Revolutionsbewegung und der verantwortungsbewussten Kunst und wird nicht vergessen werden. Möge Gott seiner Seele Freude bescheren. Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Ehsan Khaja Amiri mit dem Titel Baraye Akharin Bar, auf Deutsch Zum letzten Mal.
خدا کنه بباره تو این شب کبیری یه قطره از ستاره همیشه بودی و من تو رو ندیدم انگار بگو بگو که هستی برای آخرین بار چه لحظه ها که بی تو یکی یکی گذشتن عمرم و بردن اما یه لحظه بر نگشتن تو چشم من نگاه کن منو به گریه نسپار حالا که با تو هستم
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Bidens Hauptreiseziele in Westasien. Weiterhin guten Empfang.
Am 13. Juli traf US-Präsident Joe Biden in Israel ein, wo er vom israelischen Präsidenten Herzog und Premierminister Lapid begrüßt wurde. Biden reiste danach nach Bethlehem und traf sich dort mit dem Chef der palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas. Das dritte Reiseziel des US-Präsidenten im Rahmen seiner Westasien-Tour war Saudi-Arabien. In dieser Sendung werden die wichtigen Ziele von Bidens Reise in die Region beleuchtet. Biden bekräftigt weitere Unterstützung für Israel. Die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Israel gehören zu den stabilen und dauerhaften Beziehungen Washingtons in der westasiatischen Region. Alle US-Präsidenten hatten die Agenda, Israel zu unterstützen, wenn auch das Ausmaß dieser Unterstützung unterschiedlich ausfällt. Alle US-Präsidenten sind auch nach der Gründung des israelischen Regimes nach Israel gereist. Joe Biden hat Israel vor der jüngsten Reise 10-mal besucht, aber als Präsident der Vereinigten Staaten war dies seine erste Reise. Bei seiner ersten Westasienreise als US-Präsident hat Joe Biden Israel die anhaltende Unterstützung der Vereinigten Staaten zugesichert. Die Unterstützung für die Sicherheit Israels sei unerschütterlich, betonte Biden kurz nach der Landung am Ben-Gurion-Flughafen bei Tel Aviv. Die Beziehungen sind tiefer und stärker als je zuvor. Der US-Präsident betonte in seiner Rede die Bedeutung des Kampfes gegen den Antisemitismus. Wir setzen unsere gemeinsame und nie endende Arbeit fort, um das Gift des Antisemitismus zu bekämpfen, egal wo er sein hässliches Gesicht zeigt. Man dürfe die Lektionen der Geschichte niemals vergessen. Wir halten uns an das Versprechen, dass sich der Holocaust nie wiederholen darf. Eines der wichtigsten Probleme in dieser Hinsicht ist die starke politische Spaltung und Divergenz in den besetzten Gebieten. Israels Knesset und Kabinett sind kürzlich erneut zusammengebrochen und für den nächsten November sind neue Parlamentswahlen angesetzt. Der Zusammenbruch des israelischen Kabinetts kurz vor dieser Reise veranlasste Biden, einen weiteren Besuch in seinen Zeitplan aufzunehmen. Treffen mit Benjamin Netanyahu als Oppositionsführer. Das angespannte Verhältnis zwischen Netanyahu und den amerikanischen Demokraten ist kein Geheimnis, aber Joe Biden blieb in dieser Zeit von Netanyahus scharfe und sarkastische Kritik verschont. Biden traf sich mit Netanyahu, um Israels innenpolitische Probleme zu besprechen. Biden war um Vertiefung der Beziehungen zwischen Israel und den arabischen Ländern bemüht. Ein weiteres wichtiges Ziel von Joe Biden bei seiner Reise nach Westasien war es, den Prozess der Normalisierung der Beziehungen Israels zu den arabischen Ländern zu intensivieren. In den letzten Jahren hat sich Israel stark auf die Frage der Normalisierung der Beziehungen zu arabischen und islamischen Ländern konzentriert. Erst haben die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, der Maghreb und der Sudan die Beziehungen zu Israel normalisiert. Türkei, die lange Zeit ein angespanntes Verhältnis zu Israel hatte, hat auch die Beziehungen zu diesem Regime wiederhergestellt. Saudi-Arabien ist jedoch aufgrund seiner wichtigen Stellung in der islamischen Welt sehr wichtig für das Regime. Obwohl sich die Beziehungen zwischen Riad und Tel Aviv in den letzten Jahren ausgeweitet haben, haben sie aber das Stadium der Normalisierung noch nicht erreicht. Bidens Besuch in Saudi-Arabien hat nicht zu einem Beitritt der Golfmonarchie zu den sogenannten Abraham-Abkommen geführt. Es gab und gibt aber Spekulationen darüber, dass beide Länder etwa in Sicherheitsfragen enger zusammenarbeiten könnten. Saudi-Arabien setzte anlässlich der Reise schon zu Beginn ein Zeichen der Entspannung und öffnete seinen Luftraum für Flüge von und nach Israel. Biden würdigte diese Entscheidung als historisch. Ursprünglich hatte für Flüge von und nach Israel ein nahezu komplettes Überflugverbot über Saudi-Arabien gegolten. Biden schrieb dazu in seinem Artikel in der Washington Post, der vor seiner Reise nach Westasien veröffentlicht wurde: Er wird der erste Präsident sein, der von Israel in die südsaudische Stadt Jeddah fliegt. Dies wird ein kleines Symbol für den Normalisierungspfad zwischen Israel und Saudi-Arabien sein. Der seit Januar vergangenen Jahres amtierende US-Präsident wehrte sich vor seiner Reise mehrfach gegen Kritik an dem geplanten Besuch in Saudi-Arabien. Im Wahlkampf 2019 hatte Biden versprochen, die Führung in Riad für den Mord an dem regierungskritischen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi zur Verantwortung zu ziehen. Khashoggi war im Herbst 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul von einem Killerkommando getötet worden. US-Geheimdienste machen den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, den faktischen Herrscher des Königreichs, für die Bluttat verantwortlich. Mit Russland konkurrieren und Saudi-Arabien davon überzeugen, die Ölförderung zu steigern. Der wichtigste Grund für die Bedeutung der westasiatischen Region für die Großmächte ist die geopolitische Bedeutung dieser Region. 45% der nachgewiesenen und wahrscheinlichen Ölreserven und 41% der nachgewiesenen und wahrscheinlichen Erdgasreserven der Welt befinden sich in dieser Region. Nach Beginn des Krieges Russlands gegen die Ukraine am 24. Februar 2022 sind die Energiepreise weltweit gestiegen. Die Regierung in Washington hat große Anstrengungen unternommen, um Saudi-Arabien davon zu überzeugen, die Ölförderung zu erhöhen, aber die Regierung von Riad, die in den letzten anderthalb Jahren unter dem Druck der US-amerikanischen Menschenrechte stand, weigerte sich, Washingtons Forderung nachzukommen. Der letzte und heikelste Station auf seiner Nahostreise hat US-Präsident Joe Biden nach Saudi-Arabien geführt. Der Empfang fiel kühl aus. Handschlag mit Kronprinz Mohammed bin Salman gab es zu Beginn des Staatsbesuchs keinen. Die beiden stießen nur kurz die Fäuste aneinander. Im Palast al-Salam in der Küstenstadt Jeddah traf Biden auch König Salman. Überschattet wurde der Besuch von Kritik an der Menschenrechtslage in Saudi-Arabien. Auf dem Flughafen der Stadt Jeddah war Biden zuvor von Khaled al-Faisal, Gouverneur von Mekka, und Rima bint Bandar, Botschafterin in den USA, empfangen worden, mit Blick auf deren Rang eine deutliche Abfuhr für den US-Präsidenten. Bei der letzten Station seiner Westasienreise nahm Joe Biden an einem Sondertreffen der Staatsoberhäupter der Mitgliedsländer des Kooperationsrates des Persischen Golfs plus drei teil. Also Staatsoberhäupter von Saudi-Arabien, Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar, Kuwait, Bahrain und Oman, zusammen mit den Staats- und Regierungschefs von Ägypten und Irak sowie der König von Jordanien nahmen an diesem Treffen teil. Obwohl Biden mit dem Ziel nach Saudi-Arabien reiste, an dem Treffen in Jeddah teilzunehmen, standen aber die Sicherheitsfragen in Westasien nicht im Vordergrund, sondern die Frage des saudischen Öls. Mit seinem Besuch in Saudi-Arabien versuchte Biden, die Verantwortlichen von Riad davon zu überzeugen, die Ölförderung zu steigern, und um dieses Ziel zu erreichen, war er auch bereit, sich mit Mohammed bin Salman, dem Kronprinzen von Saudi-Arabien, zu treffen. Das hatte Biden zuvor kategorisch abgelehnt. Daher kann man sagen, dass der wichtige Faktor, der Bidens Reise in die westasiatische Region veranlasst hat, Amerikas Bedarf an Öl aus Saudi-Arabien war. In diesem Zusammenhang sagte Daniel Cohen, ein Reporter der Nachrichtenwebseite Newsmax, in einem Interview mit einem israelischen Medium: Der amerikanische Präsident Joe Biden ist aus seiner Position der Schwäche und zum Betteln nach Westasien gekommen. Thank you. Die Reise nach Saudi-Arabien zu einem der weltweit größten Ölproduzenten war aber nicht zuletzt auch der steigende Spritpreis in den USA geschuldet. Ebenfalls im Fokus stand der vermutete Ausbau der nuklearen Kapazitäten im Iran. Dieses Thema ist aber nicht das Hauptziel von Biden in Westasien. Die Frage des Iran ist die Hauptsorge des israelischen Regimes. Und heute befindet sich Saudi-Arabien auf dem Weg des Dialogs und der Wiederherstellung der Beziehungen mit dem Iran. Obwohl Biden während dieser Reise anti-iranische Äußerungen gemacht hat und auch Äußerungen vor Beginn seiner Reise über die Bildung einer neuen Militärkoalition in der Region gab, schienen aber diese Äußerungen hauptsächlich darauf abzuzielen, saudische Petrodollar zu erhalten. Und selbst zum jetzigen Zeitpunkt hat Saudi-Arabien nicht viel Lust, sich auf einen Konfrontationskurs mit der Islamischen Republik Iran zu begeben. Für Biden sind antirussische und antichinesische Strategien wichtiger als eine antiiranische Strategie. Biden versuchte, die saudischen Verantwortlichen dazu zu bringen, sich in Bezug auf den Krieg in der Ukraine eher mit der Westfront abzustimmen, aber die Indizien zeigten, dass die Saudis antirussische und antichinesische Strategien nicht mitgetragen haben und der Besuch des US-Präsidenten konnte diesbezüglich nicht viel bewirken.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor.de ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.